Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo ihr Lieben, hört doch mal rein. Ich würde jetzt mal behaupten, es formen sich hier ganz schnell zwei Teams. Menschen, die damit erstmal überhaupt gar nichts anfangen können, dazu habe ich bis vor kurzem gehört. Und auf der anderen Seite Menschen, die diesen BTS-Song sofort erkennen und rosa Herzchen in den Augen bekommen. Fan sein extrem. Warum K-Pop unser Leben ist. Wir befragen zum Phantom des K-Pops einen Kulturwissenschaftler, der erklärt, warum das so eine ganz besondere Truppe ist im Vergleich zu anderen Fangruppen. Zwei Mega-BTS-Fans hört ihr jetzt gleich. Zur Band. Das sind 7 koreanische Männer in ihren 20ern. Übersetzt steht BTS für kugelsichere Pfadfinder. In den USA waren BTS als erste koreanische Band auf Platz 1 der Charts. Die Fans. Das ist eine riesige Community. Über 32 Millionen Instagram-Follower haben BTS. Diese Community ist auf der ganzen Welt und nennt sich ARMY. Mit 2 ARMYs habe ich gesprochen. Mit Lisa und Panian. Ich wollte erst mal wissen, gibt es Klischees über K-Pop-Fans, die die beiden so richtig nerven?
Oh, da gibt's jede Menge.
Na, haut mal raus.
Also zum einen, also das Klischee to go ist, sage ich mal, dass Fans von Boybands in der Regel Teenies sind und das auch noch sehr hormongepumpte Teenies, die nur am Kreischen sind. Das ist bei uns natürlich überhaupt nicht der Fall. Wir sind ein sehr buntes und vielfältiges Fandom und passen, würde ich sagen, nicht in das klassische, vielleicht westliche Boyband-Fans-Bild rein. Mhm. Also wir sind auf keinen Fall kreischende Teenies, sondern wirklich größtenteils erwachsene, selbstbestimmte Menschen, einfach mit einer großen Leidenschaft für das, wofür BTS steht.
Wie sind denn die Fans, also wie seid ihr untereinander organisiert? Weil das ist ja wirklich ein weltweites Phänomen.
Hauptsächlich über Social Media sind wir natürlich miteinander verbunden. Twitter ist eine ganz große Plattform, die K-Pop-Fans benutzen. Also ich zum Beispiel habe, bevor ich K-Pop-Fan geworden bin, nie Twitter benutzt. Bin extra deshalb auf die Plattform gegangen. Und da gibt es sogenannte Fanbases. Das sind halt Leute, die sagen, okay, ich möchte viel Zeit von meiner Freizeit aufwenden, um über das, was die Jungs machen, zu informieren. Und dann gibt es zum Beispiel mehrere Fanbases für Deutschland, gibt aber auch welche für Nicaragua oder für Ecuador. Also es gibt praktisch jedes Land auf der Welt eine eigene Fanbase oder sogar mehrere. So bleibt man mit anderen Fans in Kontakt, hauptsächlich über Social Media.
Es gibt ja oft den Vorwurf, dass Bands so durchgecastete strategische Industrieprodukte sind. Da wird einfach so gar nichts dem Zufall überlassen, egal wer jetzt welche Brosche trägt oder der Haarschnitt oder. Was macht ihr mit so einem Gedanken?
Wir gehen da kritisch ran. Also ich sag mal so, man kann die nicht komplett verwerfen. Es ist definitiv was da dran, dass die natürlich gecastet werden. Das ist ja nicht anders, als es zum Beispiel jetzt bei One Direction oder so auch gewesen ist. Die mussten ja auch durch so eine Show durchlaufen und wurden am Ende zusammengestellt, weil deren Stimmen am besten zusammen harmonieren. Und das ist in K-Pop natürlich auch so. Die kommen da natürlich sehr jung hin und die bekommen einfach eine richtige Ausbildung. Wo sich aber die Menschen, die diesen Schritt wagen, auch sehr bewusst sind, dass das ein harter Job ist, dass das eine harte Ausbildung wird und sich aber auch bewusst sind, was das nachher für positive Wirkungen auf die Fans hat und dass ihnen dieser Job am Ende sehr viel Spaß macht und so.
Ich muss sagen, ich finde es auch immer sehr schade, dass die Medien häufig das so darstellen, dass wirklich so Industrieprodukte sind, die wie am Laufband produziert werden. Mhm. Schon ein bisschen blöd, dass ihnen irgendwie jegliche Individualität auch weggenommen wird, den Künstlern, weil hinter den Leuten stecken Musiker, da stecken große Talente und Menschen eben.
Ich höre ihr... Ja, seid da sehr reflektiert, macht euch viele Gedanken dazu. Und was ja auch bei euch auffällig ist, ihr fühlt euch den Jungs so sehr nah. Woher kommt das?
Also ich muss zugeben, dass ich vorher, also in meiner Teenie-Zeit, nie ein großer Fan von etwas oder jemandem war. Also es gab schon so Menschen, die ich ganz cool fand, aber so eine richtige emotionale Bindung hatte ich zu keinem oder keiner Künstlerin aufgebaut, bis quasi BTS in mein Leben kam. Das klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, aber... Ich drücke es auch bewusst so aus, weil sich in meinem Leben schon viel verändert hat durch BTS. Sie haben schon, würde ich sagen, meine Sicht zu mir selbst und der Welt sehr stark beeinflusst und mich zu einem sehr viel positiveren und weltoffenen Menschen gemacht. Mhm. Also Fans, die da wirklich so sich als ARMY dann auch bezeichnen, dass sie alle auch so ähnlich wahrscheinlich fühlen, dass sie diese starke Beziehung zwischen BTS und seinen Fans wirklich wahrnehmen und auch wissen, okay, wir motivieren uns wirklich gegenseitig, die beste Version von uns zu sein. Und ich finde das ziemlich faszinierend.
Lisa, stimmt es, dass ihr Geburtstage zusammen feiert?
Ja, das stimmt. So sehr verbunden sind wir tatsächlich. Da treffen sich dann viele Amis in vielen Städten, die veranstalten kleine Geburtstagsfeiern, in der Regel in so Bubble-Tea-Läden. Und dann trifft man sich, man hört die Musik in dem Laden, man spricht mit anderen Fans, dort lernt man andere Fans kennen. Das ist sehr schön. BTS ist so viel mehr als einfach nur Musik. Es ist mehr als, ich gehe mal auf ein Konzert, ich schaue mal einen Auftritt bei James Corden von denen an und höre deren Musik regelmäßig. Von BTS gibt es mehrere Shows, die sie machen, in denen sie reisen, in denen sie Spiele miteinander spielen. Sie machen regelmäßig Livestreams, wo sie einfach aus ihrem Probenraum oder ihrem Büro sozusagen rausstreamen und mit uns Abendessen und erzählen, wie ihr Tag so war und Fragen beantworten. Sie posten regelmäßig natürlich auf Social Media und dadurch bekommt man einfach eine sehr stärkere persönliche Bindung zu denen, weil man dadurch das Gefühl bekommt, man weiß, wie die denken, man weiß, wie sie handeln, wie die Beziehungen unter den Jungs zueinander sind. Und das bekommt man eben alles in der westlichen Musikwelt nicht so viel, wie man das eben im K-Pop bekommt. Und deswegen, glaube ich, ist diese persönliche Bindung so stark.
Was ist denn Bias? Das habe ich auch in eurem Podcast aufgeschnappt. BTS sind ja 7 und eigentlich wollte ich euch fragen, für wen ihr besonders schwärmt.
Wie du schon gesagt hast, so eine Band besteht ja in der Regel aus sehr vielen Personen. Und was dann viele machen, ist, sich zuerst einen Bias zu suchen. Also du suchst dir eine Person, die du da dann irgendwie besonders magst, die dir irgendwie besonders auffällt und die du dann schneller als die anderen vielleicht ins Herz schließt.
Genau, und das ist auch so, das kann sich auch über den Zeitraum ändern. Also oft hat man am Anfang so, ja, ich glaube, die Person finde ich am besten. Und dann merkt man, lernt man die anderen Mitglieder irgendwann immer mehr kennen. Und da ist man so, ah, vielleicht ist auch die Person mein Bias, vielleicht ist auch die Person mein Bias. Das nennt sich dann, man wird Bias-gerackt. Es gibt dann auch so Leute, das sind die Bias-Wrecker, die werfen deinen eigenen Bias immer über den Haufen und du stellst immer in Frage, ob die Person nicht vielleicht auch dein Bias ist. Und am Ende kommt man eigentlich in der Regel zu dem Endergebnis, dass man sagt, okay, ich finde alle gleich toll. Und das nennt sich im BTS-Fandom OT7. One True Seven, also die Band gibt es nur zu 7 und wir wollen keinen von denen vermissen und wir lieben sie alle gleich gern.
Wie hat denn BTS euer Männerbild verändert? Weil die Jungs, die machen ja irgendwie Werbung für Hautpflege, die tragen dann so Hängeohrringe, sie weinen bei Titanic.
Also ich muss sagen, ich habe dann auch mal mit Freunden drüber geredet, dass ich erst so mit BTS wusste, so wow, Männer können wirklich hübsch sein. Also normalerweise sagt man ja immer nur so, ja, ein Mann ist gut aussehend, er ist attraktiv, aber BTS sind auch attraktiv, aber sie sind eben auch irgendwie sehr schön und sehr hübsch. Das war natürlich für mich so voll das neue Ding. Aber ja, also sie haben mein Männerbild auf jeden Fall krass verändert. Auch dadurch, dass sie Gender-Stereotypen brechen. Also da gibt es schon durchaus Fotoshootings und so, wo die Jungs dann zum Beispiel Röcke tragen und feminine Kleidung oder Kleidung, die als Frauenkleidung quasi gelabelt wird. Also da scheuen sie sich überhaupt nicht davor, Gender-Stereotype zu brechen.
Findet ihr jetzt andere Männer auch attraktiver als früher oder habt vielleicht sogar andere Ansprüche an eine Beziehung?
Ja, definitiv. Also ich finde es sehr, sehr attraktiv, wenn Männern das egal ist, ob sie jetzt als besonders männlich angesehen werden. Ich finde es sehr attraktiv, wenn Männer auch ihre feminine Seite zeigen können. Wäre mir vorher, glaube ich, eher egal gewesen. Und jetzt ist es bei mir eher auf der Plusseite. Also wenn man sich die Nägel lackiert und sagt, er findet das einfach cool, dann finde ich das definitiv attraktiv, weil das einfach von gewissem Selbstbewusstsein ja auch zeugt. Der perfekte Traummann sieht, nachdem man K-Pop-Fan wird, schon anders aus. Man denkt sich, ja, die sollten schon so einfühlsam sein wie die Idols, die ich gerne mag. Die sollten schon auch so lustig sein und so dorky und so süß. Gibt es natürlich in der realen Welt nicht.
Naja.
Also diese perfekte Mischung in einem Mann zu finden, ist, glaube ich, sehr schwierig. Also die Standards werden schon hochgelegt. Es geht nicht nur um dieses Sensible, sondern einfach diese beiden Seiten, sodass sie auch sehr sexy sein können. Ich glaube, natürlich findet man sensible Männer, aber einfach so diese Mischung, diesen Anspruch hatte ich vorher, glaube ich, nicht und jetzt schon sehr.
Wir haben ja festgestellt, die K-Pop-Bubble, da ist es sehr harmonisch. Ich habe mich gefragt, ob die Jungs dann auch mal negative Emotionen teilen, also Streit oder Traurigkeit oder Angst, weil sie zeigen ja sehr offen positive Gefühle.
Ja, das tun sie auf jeden Fall. Also es gibt Serien von den Jungs, Dokumentationen, wo sie dann auch bewusst zeigen, wie sie zum Beispiel streiten oder dass sie auch erzählen, ja, wir haben lange gestritten. Also vor allem am Anfang, die Jungs leben ja jetzt schon mehrere Jahre zusammen. Die sind quasi wie eine Familie.
Die zeigen das nicht nur in diesen Serien und Dokumentationen, wo man das sieht, sondern vor allem natürlich ganz, ganz stark auch in ihrer Musik. Und es gibt sehr viele, sehr tiefgründige, sehr persönliche Songs von BTS, wo sie über das Scheitern schreiben, darüber, wie sie früher ausgelacht wurden in dieser Industrie, weil sie von einer kleinen Firma gekommen sind, wie die Hater damals sie fertig gemacht haben und jetzt sind sie die erfolgreichsten koreanischen Künstler aller Zeiten. Also da geht es schon vor allem in den Songs ganz, ganz viel darum.
Das sagen Lisa und Pania. Sie haben den ersten K-Pop-Podcast in Deutschland gestartet.
Deutschlandfunk Nova.
Song Ung-dang ist Kulturwissenschaftler und Dozent für Koreanistik und koreanische Geschichte an der Uni Bonn. Außerdem hört er nicht nur selber gerne K-Pop, sondern beschäftigt sich auch mit den Fans, der Industrie und dem Marketing dahinter. In seinem Podcast Bin ich süß-sauer hat er auch gerade mit einem K-Pop-Fan gequatscht. Ich wollte von Song Ung wissen, was unterscheidet die K-Pop-Fankultur von anderen?
Also zum einen zeichnet sich K-Pop-Fandom-Kultur durch eine sehr starke kollektive Aktionskultur. Das heißt, die K-Pop-Fans heutzutage hören nicht die Musik alleine zu Hause oder gehen nicht irgendwie aufs Konzerte mit Freundinnen, sondern sie organisieren selbst. Sie machen selbst zum Beispiel Veranstaltungen. Also sie treffen sich zum Beispiel in Deutschland auch häufig für Coverdance-Challenge und auch global vernetzen sie sich, die K-Pop-Fans, um ihre Stars noch berühmter zu machen. Und zweitens, die Fans vertreten oft die Position, dass sie auch ihre Stars gewissermaßen vertreten und dass die deshalb zum Beispiel im Namen ihres Stars große Spendeaktionen organisieren und Geld spenden zum Beispiel. Und dritte Merkmal von K-Pop-Fan oder Fandom-Kultur ist, dass sie zurzeit sehr global ist.
Hinter einem Bandcasting, da steckt ja eine Strategie. Ich habe mich gefragt, ob das beim Aufbau der Fans auch so ist, dass es da eine ganz besondere Strategie beim K-Pop gibt.
Ich glaube, K-Pop-Fans an sich, die sind ja selbstständig, die sind sehr selbstmotiviert und so eine Fandom-Kultur kann man nicht organisieren, würde ich sagen, von Top-Down-Perspektive her. Was die Plattenfirma aber machen, ist natürlich, bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Also vor allem die Boybands, deren Fans sind größtenteils jüngere Frauen und die sind besonders auch aktiv in der Fandom-Kultur und auch im Netz. Und für die Plattenfirmen ist es natürlich günstig, wenn zu Beginn direkt sehr viele jüngere Frauen und diese Band gutheißen.
Wir haben mit Lisa und Panian gesprochen, das sind große BTS-Fans und sie sagen, dass sie dadurch so eine neue Männlichkeit entdeckt haben, in der Männer feminin und auch so, ja ich sag mal, zart sein können. Auf der anderen Seite gibt es ja aber kaum offen homosexuelle oder queere koreanische Popstars. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
Ja, das fällt mir auch sehr stark auf. Vor allem, ich glaube, das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, natürlich, Schminke zu tragen für einen Mann war in Korea auch sehr lange verpönt, aber dort hat Schminke für Männer zumindest seit Mitte Nullerjahren eine Art von Mode geworden, vor allem in der Popkultur. Es gab einen sehr beliebten Film, auch mit schwulen Thematik, und da hat ein Hauptdarsteller, Lee Jun-gi, Schminke getragen und dieser Look hat sehr viele koreanische Frauen auch angesprochen. Und dieser Look wurde dann auch von nach und nach von K-Pop-Stars übernommen worden. Im Alltag in Südkorea findet man nicht so häufig, die Männer so krass geschminkt sind wie K-Pop-Stars. Aber dennoch ist die mentale Hürde zur Schminke, glaube ich, niedriger als hier in Deutschland. Klar, am Anfang gab es auch solche Kritiken, dass die wie Frauen aussehen würden. Aber das war interessanterweise leichter überwunden. Und ab dem Punkt aber spricht man auch nicht viel über Queer-Sein oder Queer-Ästhetik, sondern das ist halt, was die K-Pop-Stars machen. Wiederum dann auch
also
an
würdest
Kulturen.
Du sagen, dass so K-Pop Homosexualität als Marketingmodell verwendet?
Ich würde nicht sagen, dass die das bewusst und gezielt, dass Homosexualität vermarkten würden, aber die haben da keine Hemmung, also solche Ästhetiken und solche Styles zu übernehmen. Und das ist auch ein Punkt, den die vor allem auch queeren K-Pop-Fans in Europa sehr gut finden.
Wie politisch sind denn die K-Pop-Fans?
Dazu muss man natürlich auch zuerst mal eine flächendeckende Studie treiben, wer überhaupt die K-Pop-Fans sind. Und solche Studie gibt es nach meinen Kenntnissen noch nicht. Was ich aber sagen möchte, ist, dass Jugendlichen generell sind heutzutage auch sehr politisch. Und ich glaube, es gibt bestimmte Schnittmenge in der Jugendgruppen vor allem, die auch in anderen Themen sehr politisch aktiv sind und die auch K-Pop hören. Und weil K-Pop eben sehr kollektiven Aktionskultur hat, können sie dann halt solche politischen Aktionen viel schneller, viel effektiver, sichtbarer und einflussreicher gestalten, im Netz vor allem.
Kulturwissenschaftler Song Ung-gang war das für euch. Fan sein extrem, warum K-Pop unser Leben ist. Wir haben heute in die bunte, scheinbar harmonische Bubble des K-Pops geguckt. Die Fans haben sich alle lieb irgendwie und unterstützen sich gegenseitig und fallen auch immer wieder durch Aktionen im Netz auf. Im Juni 2020, da gab es den Hashtag White Lives Matter und die Fans haben den auf Twitter gekapert. Eigentlich wurde der von Rassisten benutzt, aber durch die Aktion der Fans gab es dann immer mehr und mehr GIFs von K-Pop-Künstlern und Künstlerinnen. Sowas macht doch Freude. Egal, ob man K-Pop, dieses ganze Universum nun feiert oder auch ein bisschen kurios findet. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich wünsche euch eine harmonische Zeit. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.